gesegnet. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Wenn wir so oft singen, Herr, segne uns jetzt. Wir können gar nicht genug Gott bitten. Herr, segne uns jetzt. Wir brauchen deinen Segen. Wir sind von deinem Segen abhängig. Und ohne dir und dich, Herr Jesus, können wir nichts tun. Preis Gott. Mein Thema heute ist die Versuchung der Gläubigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir Christen haben eine ganze Menge Versuchungen, die uns tagtäglich begegnen. Mal so, mal so, mal so. Wie auch immer, wir müssen gut gewappnet und gut gerüstet sein. Die Versuchungen der Gläubigen. Wir haben dann am Freitag ein gutes Thema, lebe im Geist. Dann stehe im Strom Gottes und schwimm und lass dich tragen mit dem Strom Gottes. Dass Gott uns trägt und Gott uns führt und Gott uns leitet. Das geht mit ganz besonders. Und dann am Sonntag haben wir das Thema Anbetung. Was ist eine echte Anbetung? Was ist eine echte Anbetung? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und ich lade alle ganz nach dem Gottesdienst alle ganz herzlich ein zu einem Picknick. Wir machen ein Picknick morgen, aber wir sagen nicht, wo es ist, sonst kommen alle und die wollen alle dabei sein. So, wir gehen nach dem Gottesdienst raus, bei diesem schönen Wetter, wir nutzen dieses schöne Wetter noch aus. Versuchungen. Was sind Versuchungen? Wir beten dem Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Dieses Gebet ist falsch. Aber wir beten falsch, weil wir uns so eingefleischt und eingeübt haben. Und führe uns nicht in Versuchung. Gott führt niemand in Versuchung. Richtig heißt es, im Originaltext heißt es, und führe uns durch die Versuchung. Und das ist okay. Da finde ich gar nicht so schlecht. Führe uns durch die Versuchung. Und Gott lässt Versuchung zu. Ich denke nur an den Herrn Jesus Christus, als er getauft wurde, frisch aus dem Wasser raus und dann voll Heiligen Geistes, wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er versucht würde, angefochten werde und versucht würde. Denn der liebe Gott nimmt niemand in den Himmel auf, ohne vorher, dass er beim TÜV gewesen ist. So auch die Autos, wenn die Autos auf den Markt kommen, dann muss die neue Marke oder was auch immer ist, immer von zuerst einmal vom TÜV abgenommen werden. Und so auch der Christ, auch der Gläubige muss geprüft werden auf Herz und Nieren. Meint er es wirklich ernst? Ist es ihm ein persönliches Anliegen, gerettet zu werden? Oder spielt er nur mit der Gnade? Also, in der Bibel heißt es, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Auch das gehört dazu. Denn unser Weg hier durch diese Welt und in dieser Welt ist der Weg des Kreuzes. Das, was wir absagen, loslassen, das sind diese Versuchungen. Oder Gott will sehen, ob wir wirklich von ganzem Herzen ihn lieben, für ihn da sind. So, der Weg zum Himmel ist schmal und da hast du manchmal Probleme, wenn du so eine Gratwanderung machst. Und manchmal muss man im Leben eine Gratwanderung machen. Da kannst du abrutschen, auf der Seite kannst du abrutschen. Und wir werden so leicht verfallen wie in Extremen, entweder in diesem Extrem oder in jenem Extrem. Und deshalb will der Herr gucken, ob wir schwindelfrei sind oder ob wir irgendwie was mogeln. Der Weg zum Himmel ist immer sehr steil und steinig und schmal und wir müssen immer darauf achten, dass wir auf dem Kurs bleiben. Denn die Strömung ist so stark, man driftet ab. Deshalb, wir müssen immer Kurskorrekturen vornehmen. Und deshalb Versuchung der Gläubigen. Es ist eine Gratwanderung, riskant, voller Risiko und es ist etwas Gefährliches, denn wir spielen ja mit dem Feuer. Und ganz am Anfang schon der Weltgeschichte und der Heilsoffenbarung hat Gott schon dem Adam und Eva auch solche Versuchungen in den Weg gestellt. Zwei Bäume, von allen dürft ihr essen, bloß von diesen beiden nicht. Also Gott hat genug Bäume diesen Menschen zur Verfügung gestellt, aber sie mussten sich entscheiden. Und das war die Versuchung. Man geht vorbei, der Saft läuft zusammen. Wie würde diese Frucht schmecken? Ich weiß von meiner Mutter. Vor allem, wenn wir so Erdbeertorte gebacken habe mit Schlagsahne und wenn ich da vorbeiging, mir lief der Saft im Mund zusammen und meine Mutter gesagt, bitte nicht naschen, wir kriegen nachher Gäste. Aber du siehst, die Versuchung ist da, da läuft einem der Saft im Mund zusammen. Und so war es Adam und Eva. Als die Eva mal ganz allein war, hat sie gesagt, das sieht ja keiner. Und dann hat sie einfach genommen und dann nachher auch Adam gegeben, damit mitgehangen, mitgefangen. So, auch die Engel mussten sich entscheiden. Auch die Engel. Und der Teufel, oder Luzifer damals, der hat ein Drittel der Engel verführt und mit sich gerissen in den Abgrund. Das ist etwas Krasses, verstehst du, was Gott es zugelassen hat.
Gott will Freiwillige haben. Gott will niemand, dass man ihm mit Zwang dient. Du musst, auch nicht die Engel, auch nicht der größte, oberste Engel, dieser Luzifer, muss er sich entscheiden und hat sich gegen Gott entschieden. In diesem Leben wird also uns nichts erspart. Wir müssen uns entscheiden. Die meisten Christen wollen ohne Prüfungen in den Himmel kommen, aber das gibt es nicht. Auch wenn du als Mensch in die Schule kommst, du musst Prüfungen, Tests machen. Also die ersten 3 Jahre vielleicht nicht, aber dann nachher kommt jede Woche oder jeden Monat ein Test. Und wir werden getestet. Und was hast du gelernt? Hast du es verstanden? Das sind diese Art von Versuchungen. Wir denken immer mal negativ. Nein, das ist nicht negativ. Wir werden getestet, bevor Gott uns aufnimmt, ob wir wirklich ernst meinen oder ob wir nur mit der Gnade spielen. Viele wollen nur geheilt werden, aber dann gute Nacht, lieber Heiland. Gott erlaubt Versuchungen, er erlaubt Anfechtungen und wir werden geprüft, wie Gold im Feuer, heißt es. Oder prüft Herz und Nieren, das steht in der Bibel. Gott prüft, Gott lässt diese Dinge zu, aber er bringt uns durch die Prüfung, durch die Versuchung, durch die Anfechtung. Jesus sagt zu seinen Jüngern sogar, Satan begehrt euer und er will euch schütteln und rütteln wie in einem Sieb. Wir werden erst nach bestandenen Prüfungen und Bewährungen befördert. So, und deshalb heißt es auch im Jakobusbrief, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Sind wir bewährt? Haben wir uns bewährt? In kleinen Dingen, nicht in den großen Dingen, so in den Kleinigkeiten, in dem Alltag. Die meisten Christen haben keine Ahnung vom geistlichen Leben. Sie denken, das ist Schlaraffenland, die gebratenen Händel fliegen einem zu, die musst du nur einfangen und so weiter. Nein, Prüfungen. Und gerade durch Prüfungen reifen wir Menschen. Persönlich, im Natürlichen, auch im Geistlichen. Und ich möchte hier Schwerpunkt auf das Geistliche legen. Den vollen Segen, den Sieg und so weiter, ernten wir erst, wenn wir uns bewährt haben. Da werden wir gelobt, dann werden wir befördert, da werden wir gesegnet. Wenn wir mit dem Herrn den Weg gegangen sind und so weiter. Schon allein in den ganzen Märchen. Ich habe schon sehr viele Märchen gelesen, ich lese gerne Märchen. Und da ist immer der Held, der muss sich bewähren. Die weiße Rose hinter den 7 Bergen, die muss er bringen. Erst wenn er sich bewährt hat und mit diesen wilden Tieren aufgenommen hat und siegreich war, war dann kriegt er die Königstochter. Und so geht es auch im Geistlichen. Erst wenn wir uns bewährt haben, werden wir belohnt. Als David mit dem Goliath kämpfte, dann fragt er seine Brüder und fragt die Leute, und was kriegt der, der denn diesen schlägt? Und du kennst ja diese Geschichte, das ist fast wie ein Märchen. Der kriegt die Tochter des Königs, dieser Michael. Wer den Riesen schlägt. Und David sagt, prima, jetzt will ich einfach mich aufmachen. Weißt du, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du auch kämpfen, dann weißt du auch wofür. Siege werden zuerst einmal im Kampf errungen. Das Leben ist eine ganz harte Schule. Tut mir leid zu sagen, aber Gott hat es zugelassen, so dass wir geprüft werden an Dinge. Und Satan kennt die Pläne Gottes für unser Leben, für unser irdisches Leben. Und er fordert uns heraus. Ist das wirklich dir ein ernstes Anliegen? Was machst du, wenn dir alles weggenommen wird? Denk an Hiob. Wenn du alles verlierst, wenn auch die Leute dir zusetzen und dich kritisieren, bleibst du immer noch treu? Immer noch auf dem Weg? Viele Pastoren reden nicht über Versuchungen und Kämpfe. Und das, ich finde es schade. Mir wäre so viel erspart geblieben, wenn mir nicht gesagt worden wäre, weißt du, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme mehr. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe nur noch Probleme gehabt. Und ich habe mich gewundert, woher kommt das alles? Man hat mir Märchen erzählt. Weißt du, man hat vom Sieg erzählt, von Erfolg erzählt, aber man hat mal nicht gesagt, was machst du, wenn Misserfolg passiert, wenn du Niederlage erlebst, wenn du Pannen und Pleiten erfährst. Und dann wundert man sich, als wenn man vom Pferd getreten worden wäre. So ging es mir. Dass ich gesagt habe zu irgendjemandem, einem Bruder, also ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber mir geht's, ich fühle mich so schlecht. Ich will siegreich sein, ich will erfolgreich sein. Und jedes Mal, wenn ich mir vornehme, stark zu sein, da falle ich und strauchle ich. Was mache ich falsch? Und dann hat mir dieser liebe Bruder gesagt, gar nichts. Das ist der Weg des Christen, der Weg dem Lamme nach. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. In der Christenheit wird den Gläubigen viel unterschlagen. Weißt du, man spricht nicht über die Nachteile, nur über die Vorteile. Oh, da wirst du gesund werden, da wirst du stark werden, da wirst du erfolgreich sein, da wirst du gesegnet sein, da wirst du vorwärts kommen. Aber ich habe eines festgestellt, da gibt es Rückschläge, Niederlagen. Und dann wenn wir durch das alles hindurch sind, durch die ganzen Nachteile kommen erst die Vorteile. Zuerst kommt These, Antithese und Synthese. Das ist dieser normale Weg. Und wer das nicht kapiert, der denkt nur, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, zuerst gibt es dann Kämpfe. Weißt du, wir nehmen uns immer den Mund zu voll. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Und erst, wenn wir die Schwierigkeiten bestanden haben, dann kommen die Herrlichkeiten und die Segnungen. Und Jesus sagt, man soll ein Realist sein in seinem Leben. Und ich möchte meine Brüder und Schwestern einfach auffordern, Realisten zu sein. Jesus sagt, wenn jemand einen Turm baut, der sollte zuerst mal die Kosten überschlagen. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und wenn ich es nicht schaffe, dann lass uns Rückzieher machen. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Und die ganzen Friedhöfe sind voll von lauter Helden, die was beweisen wollten. Die sind zusammengebrochen. Die haben versagt. Deshalb die Kosten überschlagen. Schaffe ich das? Will ich das überhaupt? Ist es in meinem Interesse? Schaffe ich es oder nicht? Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Bin ich bereit, das Opfer zu bringen? Und wir werden erlöst aus Gnaden. Umsonst. Da muss ich keinen Finger krumm machen. Aber um das Ziel zu erreichen nachher, den schmalen Weg, da muss ich alles dran setzen. Loslassen, verzichten und vieles andere mehr. Und bin ich dazu bereit? Und Gott zu sehen, mache ich wirklich ernst mit dem Feind, mit dem Widersacher, mit dem Teufel, oder spiele ich mit ihm, diskutiere ich mit ihm, lasse ich mich mit ihm ein? Gott will sehen, wo wir mitgehen. Gott wollte von den Engeln sehen, wie die sich entscheiden. Gott wollte von Adam und Eva sehen, wie die sich entscheiden. Die haben sich entschieden, die Geister, die sind zu Dämonen geworden. Und wir müssen uns auch entscheiden, für oder gegen. Und Gott will Freiwillige haben. Deshalb sind wir auch eine Freikirche. Und ich möchte auch keine Staatskirche sein, wo der Staat einen kontrolliert. Nein, ich möchte aus freien Stücken meinem Gott dienen. Aus freien Stücken mein Geld dorthin geben, wo ich hingehen möchte. Und wenn ich ins Wasser werfen möchte, dann möchte ich auch sehen, wie es untergeht. Also ich möchte dabei sein. Für Christen gibt es leider keine Schonzeit. Wir haben Treibjagd jetzt im Augenblick, verstehst du, als Christen, solange wir hier auf dieser Erde leben. Von der Antichrist, der setzt alles dran, der falsche Prophet setzt alles dran, der Drache setzt alles dran. Du kannst an Gott glauben, da haben sie nichts dagegen. Aber sobald du es ernst machst, sobald Gott sich zu dir stellt und so viel du mehr willst, hast du Anfechtungen. Und da ist die Frage, willst du mehr oder willst du Hilfsschüler bleiben? Oder willst du ja im Minus leben? Aber als die Leute um David herum merkten, der König Saul und so weiter, der will mehr, der will weiter, da wurde er verfolgt, der Teufel gab ihm keine Ruhe, wurde gejagt wie ein Kaninchen. Wir haben keine Schonzeit, liebe Geschwister. Der Teufel will dir keinen Frieden geben. Er lässt niemanden freiwillig laufen, so wie der Pharao damals die Kinder Israel. Er ließ auch sie nicht gehen. Ja, ihr könnt gehen, aber das lasst ihr zurück. Und dann, ihr könnt gehen, aber das lasst ihr zurück. Ihr könnt gehen, aber dann lasst das zurück. Nein, und er sagt, da bleibt keine Klaue zurück. Wir gehen ganz oder gar nicht. Und das ist, was Gott will, dass wir uns radikal entscheiden und sagen, wir gehen raus und wir nehmen alles mit, was uns gehört, was wir verdient haben, was Gott uns gegeben hat. Der Pharao, der Teufel, was auch immer ist, will uns nur zermürben. Deshalb diese Versuchung. Bist du wirklich ein Christ? Glaubst du wirklich an Jesus Christus? Er will uns entkräften, er will uns aufreiben, er will uns entnerven und stressen. Und seine Waffe ist bis heute noch Entmutigung. Der Teufel versucht mit allen Tricks, uns zu entmutigen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts und so weiter. Du schaffst sowieso nicht. Wer bist denn du? Seine Waffe ist Angst und Bange. Er greift deine Existenz an, ganz besonders deine leibliche Dinge, den Körper, deine Finanzen, deine Familie, deine Zeit, deine Gesundheit. Und dann beleidigt er dich noch dazu und beschimpft. Und wenn du dann gefallen bist und gestrauchelt bist, dann sagt er, siehst du, habe ich doch gesagt, das schaffst du sowieso nicht. Und das ist nämlich die Versuchung. Dass wir wirklich ganz fest überzeugt sind, dass wir uns von den Versuchungen und Niederlagen uns nichts draus machen, von den Misserfolgen. Wir müssen darüber hinwegstehen und hinwegsehen. dass wir uns nicht rausmachen und dass wir uns nicht schlecht reden lassen, das gehört dazu. Es gehört dazu, dass du mal einen Sechser schreibst in der Schule. Bei uns war 5 eine gute Note und 1 war eine schlechte Note. Weißt du, die meisten wollen hier jetzt also gerade umdrehen. Ja. Der Teufel beschimpft dich und sagt, ja siehst du, habe ich doch gewusst. Er versucht und die Versuchungen, die zu uns kommen, die Versuchungen der Christen, sind Gedanken, negative Gedanken. Der Teufel kann Gedanken nicht lesen, da brauchst du gar nichts rausmachen und dir was denken dabei. Der Teufel kann keine Gedanken lesen, denn du bist etwas, eine eigenständige Persönlichkeit, aber er kann die Gedanken einpflanzen. Er kann dir negative Gedanken einpflanzen. Er kann dich klein machen. Also dir wird nichts. Er kann versuchen, dich zu disqualifizieren. Er untergräbt deine Autorität. Ja, was willst du sagen? Du bist nur eine Frau, bist nur Arbeiter, bist nur Angestellter, bist nur, was weiß ich was, ein Beamter, führst nur die Aufträge aus. Er arbeitet aber auch über Autoritäten. Der Chef, der Boss, der Pastor, der Papst, der Bischof hat es gesagt. Weißt du, der Teufel arbeitet über deine Vorgesetzte und die machen dich fertig. Ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt, der war Maler und der kam zu uns, hat sich bekehrt, Kind Gottes geworden, hat eine ganze Sache mit dem Heiland gemacht und dann fragte mich, darf ich stehlen? Auch, ja, für meinen Chef, darf ich auch für meinen Chef stehlen? Und er sagt, nee, Diebstahl ist Diebstahl und so weiter, wird nicht gestohlen. Und sein Chef hat immer wieder gesagt, wenn ich auf die Baustelle kam und nirgendwo wird mehr geklaut wie auf der Baustelle. Dann hat er gesagt, lade die Fliesen auf und so weiter. Sagst du, nein, das ist Diebstahl, ich werde nicht machen. Oder dann das nächste Mal wieder lade das und das auf. Dann sagt er, nein, ich bin Christ geworden, ich stehle nicht mehr. Dann sagt er, dann kannst du gehen. Und er ist gegangen, weil er nicht gestohlen hat. Und es ist besser, man geht, anstatt dass man sich versündigt. Auch Notlügen sind Lügen. Und wie viele Notlügen gibt es in den Betrieben hin und her? Der Chef steht daneben und die Sekretärin sagt, mein Chef ist nicht da. Lüge bleibt Lüge. Diebstahl bleibt Diebstahl. So, der Teufel bringt uns zu Fall. Er will uns etwas aufbrummen, dass wir uns Schuldgefühle bekommen und was weiß ich, Verdammungsgefühle. Er arbeitet also über unsere Vorgesetzte, unsere Freunde, Kollegen, ganz besonders über unsere Familie. Die größten Feinde des Menschen, sagt Jesus, werden seine Hausgenossen sein. Weißt du wie? Die sagen, du willst Christ sein, du gehst in die Kirche, du betest und du regst dich auf. Und die wissen dein Temperament, die kennen dich. Der Teufel versucht uns zu Fall zu bringen und versucht uns durch unsere Partner, Freunde, Verwandte, Kollegen einfach irgendwie auszuhöhlen, uns das Wasser abzudrehen. Er will dein geistliches Leben ersticken. Deshalb wird der Teufel auch in der Bibel als Würgeengel beschrieben, als diese Python-Schlange, die um einen sich so wickelt und dann einfach erdrückt und Spaß am Erdrücken und Erwürgen hat. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, weißt du, das Evangelium, das Wort Gottes ist neutral, es fällt und wir werden gesegnet, aber dann kommen die Sorgen des Alltags. Was werden wir essen, wo werden wir anziehen, was werden wir anziehen, wo werden wir wohnen? Und heutzutage sind die Mietpreise so hoch, denn der Boden ist verflucht. Und da kannst du dich aufregen und du spürst diese Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit, die Sorgen des Alltags machen einen fertig. Deine wahren Probleme, die sind um dich herum, deine Anfechtungen, eigentlich sitzt der Teufel in einem selber drin. Denn unsere wahren Probleme sind eigentlich die inneren Probleme. Wie gehe ich mit den Sorgen um? Drehe ich durch? Meine seelischen Probleme, lasse ich mich erdrücken und lasse ich mich quälen und plagen? Das sind so die Fallen, wie der Teufel stellt. Er ist der große Fallensteller, diese täglichen Einflüsse, was so auf mich zukommt. Dann kriegst du einen Anruf, dann wird dir so viel vorgejammert und so weiter und so fort. Und du nimmst diese Dinge in dir rein, denkst, guck mal, wie ungerecht es ist. Oder du fängst an zu richten. Also das ganz Schlimme ist, was bei Christen immer wieder passiert. Ja, die sollen noch mal wirtschaften lernen. Oder die sollen mal was weiß ich, haushalten, ein bisschen besser haushalten, wenn die jammern oder gesünder leben. Und dann fangen wir zu richten und dann kommt es auf dich wieder zurück, was du richtest. Wie man in den Wald reinruft, so kommt es wieder dreifach raus. Der Teufel kommt dann als Aufklärer, auch das ist immer wieder, und greift uns immer an unseren Schwachstellen an. Und du weißt, was deine Schwachstellen sind. Vielleicht essen, vielleicht trinken, vielleicht andere Dinge. Du weißt es, was es so ist, was deine Versuchungen sind, wo du immer wieder schwach sind. Und das liegt oft in der Familie. Die Schwachstellen werden weitergegeben durch die ganze Sippe. Wir sehen zum Beispiel im Leben von David und der Familie Davids und so weiter, die ganzen Königshäuser haben nur Probleme mit Sex gehabt, ganz besonders David, dann Salomo und so weiter. Das vererbt sich, denn in seiner Familie gab es Ehebrecher und Hurer und Prostituierte, und das sind in der Linie des Davids gewesen. Und die Familie beim David, beim Salomo ist es ganz schlimm geworden. Der hat gleich 900 Frauen gebraucht. Und ihnen dann Tempel gebaut, und so siehst. Und das Verderben ging dann über Salomo weiter, dass die Reiche geteilt worden sind. Wir müssen gegen unser Fleisch ankämpfen. Gegen unsere Süchte ankämpfen. Und jeder hat andere Probleme. Du hast vielleicht die Probleme, ich habe andere Probleme. Wir müssen damit einfach kämpfen. Diese Schwachstellen, da greift der Teufel an. Unsere Ehre, unser Stolz. Vielleicht bist du verletzt worden und dann greift er immer wieder an dieser Stelle. Oder du bist irgendwo schwach gewesen, hast du irgendwo nachgegeben, den kleinen Finger. Weißt du noch? Denk an die Gans oder an die Ente oder an was auch immer ist, die du erschlagen hast. Er kommt zu dir als Freund und Helfer oder Aufklärer, kommt ganz lieb. Weißt du, da sitzen sie 7 Tage, die Freunde Hiobs sitzen da und sagen gar nichts. Du denkst, ach, das sind nette Leute. Und dann erzählen sie ihm, du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, du stehst nicht richtig, du dienst Gott nicht richtig, du vertraust Gott nicht richtig. Weißt du, das wird dir alles unterstellt, du wirst kritisiert. Und das sind unsere Versuchungen, die täglichen Anläufe, was die Bibel sagt. Paulus sagt von diesen täglichen Anläufen, was er noch dabei hat, neben den anderen Anfechtungen, sein Fall im Fleisch. Und immer wieder wird er da erinnert an diese Sache im Fleisch, was er hat. Die Freunde Hiobs haben den Hiob total fertig gemacht mit ihren Vorwürfen und mit ihrer Fragerei. Denkst du, du bist so gottesfürchtig? Denkst du, dass du so stark bist? Weißt du, dann diese alle möglichen Unterstellungen. Der Teufel kommt nicht als der Bösewicht. Der kommt manchmal sehr fein und sehr sensibel. Er stellt uns Fallen. Und Fallen sind immer, werden dort gestellt. Ich bin mit meinem Onkel mal auf wilderer Spur gegangen. Der hat gewildert, als drüben in Russland noch. Weißt du, er war bei den Partisanen. Und er hat immer wieder Fleisch gehabt. Also wir durften auf vieles nicht schlachten, wir mussten das alles abliefern, aber er hat immer Fleisch gehabt. Da hat er mal einen Hasen gefangen, dann eine Wildsau gefangen oder sowas weiß ich. Und der hat gesagt, wie legt man Fallen? Da, wo die Tiere immer gehen, zum Wasser insbesondere, zur Tränke, da auf dem Weg legt man die Schlinge. Und der Teufel weiß, wer dir eine Schlinge in den Weg stellen kann. Der weiß es. Da, wo du immer wieder hingehst. Und wo gehst du hin? Als Kind Gottes in die Versammlung. Und auf dem Weg in der Versammlung passiert so viel, wo der Teufel dir eine Schlinge um den Hals legt und dich abwürgen möchte. Durch die lieben Geschwister, die lieben Brüder, ja, das, oder lieben Schwestern. Er verstellt sie gerne, der Teufel, der kommt nicht als Bösewicht, sondern als Frommer, als Engel des Lichts, sagt uns die Bibel, als Scheinheiliger. Weißt du, darf ich für dich beten? Und schon hier fängt die Versuchung an. Darf ich dich ein bisschen massieren? Auch das ist Handauflegung. Wenn jemand dich massiert und du wolltest es gar nicht, dann fängt er an, dich zu massieren. In aller Liebe. Weißt du, der Teufel weiß, wer dich angreifen kann, wer dir was übertragen kann. Und plötzlich hast du so einen Stich und weißt gar nicht, woher das kommt. Ich meine geistlich. Der Teufel hat verschiedene Köder, wie er uns fangen kann. In der Einzeit heißt es in der Bibel, einmal wird die Versuchung so groß sein, dass kaum ein Mensch gerettet werden kann. Der Du musst dich isolieren, allein auf dich stellen, darfst mit niemandem was mitmachen, sonst wirst du noch angesteckt. Jemand hat mir vor ein paar Tagen gesagt, ich kann dir nicht die Hand geben, ich habe Schnupfen. Ich habe gesagt, gut, dass du es mir sagst. Verstehst? Ich habe Schnupfen. Weißt, wir werden so schnell angesteckt mit allen möglichen Seuchen, wenn unser Immunsystem nicht stark ist. Und deshalb Versuchung. Es ist so wichtig, dass du von innen drin so stark bist, dass du sagst, nee, danke, danke, danke. Wir müssen mehr Nein sagen als Ja. So, die Liebe wird erkalten. Die Leute wollen nur schmusen, nur schleimen und was weiß ich, was sie wollen. Aber was ist wahre Liebe? Wahre Liebe ist ganz was anderes, als was wir unter Liebe verstehen. Wenn der ein Mensch den Herrn liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen seinen Gemütskräften, dann wird er dich ganz anders lieben. Er wird dich so lieben wie sich selbst. Und das sieht manchmal ganz anders aus. Manche berechnen ihre Liebe und dosieren. Jesus wurde 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste versucht. Obwohl er, wenn ich richtig lese, war er gar nicht die ganze Zeit in der Wüste. Denn da heißt es, und der Teufel führte auf die Sinne des Tempels. Da ist er irgendwann mal aus der Wüste wieder rausgekommen. Lies Lukas 4. Aber ein paar Wahrheiten aus dieser Versuchung heraus. Jesus wurde versucht. Und er wurde genauso versucht wie du und ich. Diese Versuchung war weder stärker noch schwächer. Und er hat die Versuchung nicht als Sohn Gottes bestanden, sondern als Menschensohn. Und Jesus hat immer wieder gesagt, des Menschensohn, als Mensch. Wenn er diese Versuchung als Gottes Sohn bestanden hätte, dann können wir uns mit ihm gar nicht messen. Weißt du, er war Gott. Aber nein, er war erfüllt vom Heiligen Geist und war ein Mensch, so wie du und ich. Ganz normal. Ein Jude war er noch dazu, hat noch andere Probleme gehabt. Der Teufel kommt auf uns zu, immer wenn wir leer sind, wenn wir Hunger haben. Oder, so wie bei uns jetzt gerade, wenn man raufkommt, die Treppen, da riecht man, was sie da oben kochen. Verstehst? Und da kriegst du Appetit, dir läuft Saft im Mund zusammen. Und so ist es, wie der Teufel einen versucht. Du nimmst dir was vor, und dann riecht es aus der Küche. Die Leere, wenn du Hunger hast. Und wenn du keinen Hunger hast, und deshalb kann es auch nicht versucht werden. Deshalb, wenn du einkaufen gehst, sagen die Psychologen, du sollst zu Hause zuerst mal richtig satt essen und dann erst einkaufen gehen, sonst kaufst du jeden Unsinn zusammen. Das noch und Dienst noch. Weißt du? Und so ist die Versuchung. Und die Versuchung ist zuerst mal Augenlust. Du siehst das, ach, das sieht so gut aus, die Verpackung, die ist so groß, so viel, und da war jetzt nichts drin. Nur nebenbei. Und ich sage, der Teufel versucht uns über die Augen, die Ohren, versuchen, anfechten, die Musik. Was denkst du, warum Weihnachten so viel Musik, so viel fromme Lieder in Kaufhäusern laufen? Die Russen, das habe ich in der Schule gehört, die Kommunisten, die haben in den Kuhstall Musik installiert, damit die Kühe mehr Milch geben. Weißt du, der Teufel weiß, wie er aus dir mehr rausholen kann als sonst. Mit Musik. Er weiß, wenn du Hunger hast, wenn du Mangel hast, wenn du etwas vermisst, dann beißt du auf diesen Köder. Satan greift immer unsere Sinne an, unsere Ohren. Was hast du gehört oder was hörst du und was dir so eingeflößt wird, so hinterrücks, was man hinter deinem Rücken spricht und redet. Ach, weißt du, die taugt sowieso nichts oder der taugt nichts. Verstehst? Und du hörst das und wie der Teufel will es, dass du gerade hörst. Das, was sie so reden, was sie so schreiben, was sie so denken. Er kommt und versucht mit Selbstzweifel. Das ist die Versuchung der Gläubigen, dass du an dich selbst zweifelst. Bin ich Kind Gottes? Sind mir meine Sünden vergeben? Bin ich im Geist? Wir werden in den nächsten Tagen über das Leben im Geist sprechen. Und so kam der Teufel auch zu Jesus. Bist du Gottes Sohn? Ist es wirklich wahr? Bist du ein Christ? Ein Jünger Jesu Christi? Steht dein Name im Himmel? Weißt du das überhaupt genau? Und woher? Bist du ein Jünger Jesu in seiner Schule? Oder bist du schon davongelaufen? Er stellt dich in Frage. Er will, dass du anfängst, mit ihm zu diskutieren. Und mein Argument heute Nachmittag ist, hör auf mit dem Teufel zu argumentieren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Aber er möchte, dass du mit ihm diskutierst, dass du so schlecht bist, dass du durchgefallen bist, dass du versagt hast. Beantwortet seine Frage nicht. So diese negativen Fragen, die dir im Kopf schießen, Gedanken, die dir einpflanzt. Du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, hat Martin Luther einmal gesagt. Aber du kannst etwas dagegen tun, wenn sie anfangen, Nester auf deinen Kopf zu bauen. Deshalb gesegnet sind die Männer, die keine Haare mehr haben. Und nur mit Glatze rumlaufen. Da können sie keine Nester mehr bauen. In aller Liebe. Gott segne sie. So, er stellt dich in Frage. Er fragt dich, bist du am richtigen Ort? Bist du in der richtigen Gemeinde? Bist du mit den richtigen Leuten zusammen? Bist du mit der richtigen Frau, mit dem richtigen Mann verheiratet? Sind deine Kinder alle okay? Verstehst? Er hinterfragt deine Kinder, immer das schwächste Glied in der Familie. Er fragt dich, glaubst du richtig? Hast du die richtige Bibelübersetzung? Das sind alle möglichen blöden Fragen, die gestellt werden. Predigt euer Pastor richtig? Und mit der Bibel und so weiter, wie viele Bibelstellen zitiert er? Ich habe Probleme mit Bibelstellen zu zitieren, aus ein paar Gründen. Weil du musst sogar angeben, aus der Martin-Luther-Übersetzung, Gute Hoffnung oder Elberfelder-Übersetzung, verstehst? Aber ich versuche, ein paar Worte zu verdrehen, ohne dass ich die Bibel verdrehe. Ich habe diese Freiheit, meine eigene Bibelsprüche zusammenzustellen, so damit ich nichts sagen kann, nach der Elberfelder-Übersetzung oder nach der und jener Übersetzung. Und ich habe gar keine Lust, die Leute zu verherrlichen, ob Martin Luther oder Calvin oder Scofield oder sonst jemand. Ich lese meine Bibel im Geist. Ich nehme die Worte im Geist in mir auf. Und ich entdecke die Bibel ganz neu. Damit ich nicht das, was die anderen mir vorgekaut haben, und dann ist noch GEMA, also fürs Wort, also diese GEMA-Gebühren bezahlen noch, reicht schon, wenn wir für die Lieder schon GEMA-Gebühren bezahlen müssen. Weißt du überhaupt, das richtig ist? Weißt du, und so fragt er dich, ist das wahr? Aber ich habe eines festgestellt, seitdem ich so predige, dass ich die Bibelstellen so zitiere, wie es mir im Herz ist, dann lesen die Leute viel mehr die Bibel. Jemand hat geschrieben, ich muss ständig nachlesen, ob es so in der Bibel drin steht. In meiner Bibel. Und du solltest deine eigene Bibel haben. Ja? Deine eigene Bibel mit deinen Eindrücken und mit deinen Erfahrungen. Und ich finde es ganz toll, wenn ich alte Geschwister finde und da ist die Bibel ganz vermalt. Erstmal viele Farben, grün, rot, gelb und dann links geschrieben, da ist ein Datum von dann und dann, dann ist Datum von da und dann ein Stichwort. Das ist so viel, was die Leute erlebt haben mit ihrer Bibel. Und es ist gut, dass du auch deine persönliche Bibel hast, nur nebenbei. Aber der Teufel versucht, Zweifel zu sehen. Und wenn er das fertig kriegt, Zweifel in dein Herz zu sehen, und die erste große Versuchung begann, sollte Gott gesagt haben. Und die Versuchung ist, ich erlebe das ständig in der Seelsorge, im Gespräch und hin und her, in der Korrespondenz. Steht das wirklich so in der Bibel? Hat Gott es wirklich so gemeint? Ist es auch richtig übersetzt? Das ist eine ganz kardinal große Frage. Menschen haben die Bibel zusammengestellt. Im 3. Jahrhundert erst, das Neue Testament. Und nach Gutdünken, da haben sie vieles weggelassen, vieles hinzugenommen, was vielleicht gar nicht dazugehört. Ist das richtig? Und er will Zweifel einsehen. Sollte Gott gesagt haben? Und du sollst Gott bezweifeln, sollst dich selbst bezweifeln, sollst die Gemeinde, die Verkündigung bezweifeln. Und deshalb ist es so wichtig, der Glaube kommt durch die Predigt, durch Rema-Wort, nicht nur durch das, was geschrieben ist, in Stein gemeißelt, sondern das, was der Heilige Geist dir gerade sagt. So, er möchte dich ständig verunsichern und dich ins Schleudern bringen. Aber wir holen die Kuh vom Eis. Verstehst? Und das machen wir. Wir machen ganz bewusst, komm runter, ganz langsam. Ganz langsam. So, du sollst, weißt du, der Teufel sorgt dafür, dass du dich selbst nicht mehr verstehst, dass du dich selbst aufgibst und sagst, hat alles doch keinen Wert. Nein, Gott hat uns geschaffen als eine Persönlichkeit, mit einem Charakter, mit einem Auftrag. Und es ist so wichtig, dass du dich jetzt durchfindest. Weißt du, du musst den Kompass in dir haben. Du musst wissen, und ich bin so meinem Lehrer in der Schule dankbar, der hat uns öfters in den Wald genommen, wie erkenne ich, wo Ost, Nord, Süd und West ist. Und dann hat er gesagt, schaut euch die Bäume an, wo ist die Wetterseite, von wo kommt das Wetter? Und die Uhr, Sonnenuhr, dass wir da ins die Sonnenuhr gelernt haben, verstehst du, mehr mit der Natur und nicht immer auf die Uhr gucken und immer den Kompass nur gebrauchen. Wir sollen diesen inneren Kompass in uns haben. Unser Bruno Bese, der ist abgehauen aus der Kriegsgefangenschaft und habe gesagt, wie bist du nach Hause gekommen? Ich bin immer nach der Wetterseite gelaufen. Ich wusste, im Westen ist meine Heimat. Und so ist er den Russen weggelaufen aus der Kriegsgefangenschaft und kam an. Und dann hat er übernachtet und lieber durch die Wildnis gegangen und durch die Wildnis ohne Kompass und ohne was aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Und wir müssen lernen, uns zu orientieren nach der Sonne, so wie die Zugvögel, nach dem Erdmagnetfeld, was auch immer es sein mag. So, und wir Christen müssen lernen, in dieser Welt, durch diese Wildnis dieser Welt hindurchzugehen. Die Welt ist wild, der Teufel ist wild. Und Satan wütet, brüllt wie ein Löwe und versucht, wenn er verschlingen könnte. Hier geht's hart und unbarmherzig zu. Die Welt ist lieblos und ungerecht. Und jetzt durch dieses ganze Dickicht hindurchkommen. Der Herr Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter den Wölfen. Seid klug und seid ohne falsch. Das ist es. Und das musst du selber abwägen. Was ist das für mein Leben? In der Wildnis müssen wir kämpfen. Und Jesus wurde in die Wüste geführt und er musste kämpfen. Wenn du in der Wüste bist, musst du mit der Dürre kämpfen, mit der Hitze kämpfen, mit der Einsamkeit kämpfen. Da hast du keine Menschen mehr. Du musst selber auf deine eigenen Füße stehen. Und das ist, wo Gott uns lehren möchte, auf eigene Füße zu stehen. Seinen Weg gehen. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Und wenn es nicht stimmt, stelle mich auf den richtigen Weg. Diese göttliche Kontrolle in seinem Leben zu haben. In der Wildnis müssen wir mit Krankheiten kämpfen. Der nächste Doktor ist vielleicht 500 Kilometer weg, wenn du in der afrikanischen Wüste irgendwo bist. In der Wildnis müssen wir mit Mangel, mit Versorgungskrisen fertig werden. Wo finde ich was zu essen? Wie überlebe ich das? Und dann kommt der Teufel und sagt, das sind Steine, mach sie zu Brot bitte. Du kannst ja was. In der Wüste, in der Wildnis gibt es Engpässe. Und bei Jesus hat der Teufel an sein Fleisch appelliert, du kannst doch was. Bete jetzt mal. Weißt du, auch das kann vom Teufel sein, wenn jemand dich aufruft, bitte beten Sie jetzt. Das muss von dir selber kommen. Und nicht, dass jemand dir vorschreibt und diktiert, so beten Sie jetzt bitte. Und Jesus sagt, nee, ich werde nicht beten und ich werde auch kein Wunder machen. Also stell dir mal vor, Jesus hätte gesagt, Steine, werde zu Brot. Weißt du, was passiert wäre? Da wäre die ganzen Felsen zu Matsch geworden. Das, weißt du, der Herr macht keinen Zirkus und keine Spielerei. Und er geht nicht auf die Diskussion vom Teufel ein. Er nützt seine Fähigkeit nicht, nur weil er es sagt. Es muss mein Herz mir sagen. Oder Heiliger Geist. Und Maria wusste, Jesus kann was. Und der Teufel wusste auch, dass Jesus was kann. Wir haben ja aus dem Thomas-Evangelium eine Geschichte. Der liebe Heiland machte da als Bub Lehmvögel. Und da kamen die Kinder und wollten alles zerstören. Und klatschten in die Hände und die Vögel fliegen weg. Deshalb sagt auch die Maria, Meister, denen geht der Wein aus. Der wusste, der Herr kann was. Und der Teufel wusste auch, der Herr, weißt du, der nimmt die Dinge nicht da irgendwie aus der Luft. Der Teufel wusste ganz genau, der Herr Jesus hat einen Schöpfer gemacht. Der Schöpfer des Universums selber. Er kann was machen. Aber er macht es nicht. Mit Fleisch müssen wir unser Leben lang kämpfen. Wir machen hier so in der Wüste, in unseren Erden das, in Berliner Wüste auch, Wildniserfahrungen. Und hier ist das Klima rau und derb. Hier gilt Ellenbogengesetz. Wir müssen uns durchsetzen, behaupten. Und dann heißt es, sich richtig zu behaupten. Und nicht dabei, Fußabstreifer zu werden. Oder, dass wir ausgenutzt werden und missbraucht werden. Sondern genau wissen, das ist oder das ist nicht. Das soll ich oder soll ich nicht. Und der Teufel greift immer unsere Sinne an. Ja, Christen sollen helfen, den Flüchtlingen, den armen Leuten, den Kranken. Wir müssen helfen. Aber Gott muss uns auch genau zeigen, wo und wie wir helfen sollen. Wir sollen den Leuten nur den Weg zeigen, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist für mich persönlich jetzt die wahre Hilfe. Den Leuten zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Satan greift uns körperlich an, geistlich und emotionell. Er will uns zur Verzweiflung bringen. Die Versuchung der Gläubigen ist mein Thema heute. Er will, dass wir Gott absagen. Ah, Hiob, sag doch deinem lieben Gott ab. Gib ihm auf. Gib den Gottesdienst auf. Gib das ganze geistliche Zeug auf. Das bringt dich sowieso nichts. Hiob, schau hin. Satan will, dass du Gott beschämst und beleidigst. Das ist sein Trick. Dass du Gott in Misskredit ziehst, dass die Leute sagen, guck mal, der hat auch versagt. Er redet dir ein, Gott kann dir nicht helfen. Aber du musst eines wissen, ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe ein Kind Gottes, egal was passiert. Und Gott hat mich reingeführt in diese Geschichte und Gott führt mich auch wieder raus aus dieser Geschichte. Dein Wille geschehe. Ich bin sein Kind und ich bleibe sein Kind. Ich werde gegen Gott mich nicht versündigen, das heißt rebellieren. Gott, warum hast du das gemacht? Ich könnte das. Und wir alle können das. Wir haben so viele negative Dinge in diesem Leben erlebt. Aber ich sage nicht, warum, 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 warum. Er schon hat seine Pläne mit uns. Er will, der Teufel will, dass du an Gott nicht glaubst, dass du ihn aufgibst, dass du zweifelst und verzweifelst und in Depressionen kommst. Nein, schau auf zum Himmel und sag, ich weiß, das Leben ist nicht alles hier, was ich lebe. Es gibt noch ein anderes Leben. Und ich habe gute Hoffnung. Und dann, wenn der Teufel kommt und dich beleidigt und erzählt, was du jetzt, dass du jetzt in eine Bratpfanne kommst, in die Hölle kommst und schmoren wirst, dann kannst du sagen, mein lieber Freund, ich sag dir, was dir blüht, was auf dich wartet. Ewiges Feuer und keinen drinnen. Und da heißt es, und die Erde floh und es wurde hier keine Stätte gefunden. Erzähl ihm seine Zukunft. Und dann wird er dir schnell Ruhe geben. Wir müssen dem Teufel widerstehen. Aber wir können das leider nur, wenn wir uns unter Gott stellen. Der Mensch, der unter Gott steht, widersteht dem Teufel. Und solange du nicht unter Gott stehst, richtig unter Gott stehst, wirst du dem Teufel nicht widerstehen können. Da werde ich auslachen. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir auch. Aber wer seid ihr? Der Teufel kennt ganz genau, ob du richtig stehst oder nicht. Und wie dein Verhältnis, deine Beziehung zu Gott ist. Ob du nur mit dem Mund Gott dienst oder auch mit dem Herzen. Er weiß es. So, er weiß, dass du Gott liebst. Und dann kommt er wieder, du guck mal, das ist die ganze Versuchung beim Hiob. Weißt du, es gab weit und breit keinen Menschen, der so Gott fürchtete wie der Hiob. Ja, der dient dir nur, weil du ihn segnest, weil er Erfolg hat, weil er genug Rindviecher hat und genug Kamele hat und genug von dem und jenem hat. Aber nimm ihm das mal weg. Und dann wird er dir aufhören zu dienen. Und was passiert? Unser lieber Hiob, der dient Gott weiter. Auch wenn er auf alle vier krabbelt und wenn er Pest hat und sich schabt und im Kummer liegt, er dient Gott trotzdem weiter. Und dann muss der Teufel sagen, der liebt Gott so oder so, verstehst du? Oder wie beim Abraham, als er seinen Isaak opfert, jetzt erfahre ich die Wahrheit, dass er Gott liebt und dass Gott sogar mehr liebt als seinen Sohn Isaak und den Sohn Ismael. Weißt du, Gott müssen wir beweisen, seine Zeugen sein. Gib Gott nicht auf. Weißt du, der Teufel möchte nur, dass du ein bisschen nachgibst. Bisschen schwach wirst. Und wenn du einmal schwach bist, bist du immer schwach. Deshalb bilde auch von deiner Schwachheit nichts ein. Ich genüge mich an meiner Schwachheit. Ich freue mich an meiner Schwachheit. Denn ich lebe nicht vom Gesetz, sondern von der Gnade. Und ich lasse mich an meiner Schwachheit genügen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Deshalb, aber du musst ein richtiges Verständnis von der Schwachheit haben. Christen haben ein total falsches Bild von Schwachheit. Die denken, da bist du gleich Versager, eine Niete. Nein, das gehört zu unserem Leben, dass wir schwach sind, dass wir am Boden liegen, dass wir die Welt nicht verstehen. Aber das werde ich, deshalb werde ich Gott nicht absagen. Denn ich lebe von seiner Gnade. So, der Teufel will dir einreden, das, was du tust, umsonst ist für die Katz. Bringt nichts. Wenn du so dein Leben zurückschaust, 60, 70 Jahre, was hast du schon zustande gebracht? Wo sind die ganzen Ersparnisse, was du verdient hast? Oder die Werke, die du getan hast? Du hast ja versagt, siehst du, da ist ja nichts da. Du nimmst nichts mit ins Grab. Weißt du, unser wahren Siege, soll ich dir jetzt sagen, halt dich fest. Unser wahren Siege ist unser Versagen. Ha, verstehst du das? Dein Versagen, deine Misserfolge, dein Scheitern, deine Schiffsbrüche, das sind deine Erfolge, das sind deine Siege. Denn durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Ich habe ein ganz anderes Verständnis von Schwachheit, von Versagen, von Misserfolg, vom Scheitern und von Schiffsbrüche. Mann, denk an den Apostel Paulus, der geht ins Gefängnis. Er erlebt einen Schiffsbruch, wird als Gefangener nach Rom geführt. Aber daraus hat Gott einen Triumph gemacht. Der Teufel will uns in die Pfanne hauen, aber der Herr macht aus uns was Gutes. Verstehst du das? Deshalb, ich betone noch einmal, unsere wahren Siege sind nicht Erfolge. Die Erfolge steigen uns im Kopf. Da bilden wir uns was ein, ich bin besser. Da haben wir schon die Versuchung. Verstehst du, da bilden wir uns was ein. Wir siegen, wenn wir schlecht abschneiden. Wenn man uns nicht versteht und wir in dieser Welt als Dumme betrachtet werden. Als nothing. Und wenn die Menschen sagen, mit euch kann man nichts anfangen, so wie die in Kiel in einer Evangelisation, da kamen so Besoffene rein und es wollte uns stören im Gottesdienst, vielleicht so 10 Mann, so viel Ordner haben wir gar nicht drin im Zelt gehabt, verstehst du? Und die wollten uns stören und krakeelen und wir haben dem Organisten gesagt, wenn diese Burschen kommen, wir singen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut und so weiter, singen wir. Und dann nach einer Weile stehen sie auf und sagen, mit denen ist nichts anzufangen. Mit denen kann man nichts machen. Ja. Und so ist es, wie Gott uns gebraucht. Mit uns kann man nichts anfangen in dieser Welt, in aller Liebe. Und wir sind doch ein Segen für diese Welt, weil man mit uns nichts anfangen kann. Gott kann mit uns was anfangen. Halleluja, preis dem Herrn. Der größte Sieg im gesamten Universum ist das Kreuz Jesu Christi gewesen. Es ist vollbracht, dass die Sonne für 3 Stunden ihr Licht verliert. Die Erde zittert und bebt. Tote stehen auf. Aber hier, anderen hat er geholfen und sich selbst kann er nicht helfen. Steig herab. Und er ist nicht herabgestiegen. Und dann steht es im Kolosseum in Rom, gesiegt hast du, o Galiläa. Unsere Niederlage ist der größte Sieg. Unser Verlust, unser Versagen, unser Misserfolg, unser Schiffbruch. Für den Gläubigen gilt, was Gott sagt. Und Geschwister, ich komme jetzt noch zu einem Punkt. Es wird euch vielleicht schockieren, was ich sage, aber ich will helfen, dass ihr das versteht, die Welt versteht und den Fortgang eures geistlichen Lebens versteht. Weißt du, was Gott einem persönlich durch ein Rema-Wort sagt, das ist so wichtig. Nicht wie der Teufel zu Jesus kommt. Es steht geschrieben. Du musst nicht alles glauben, was in der Bibel drin steht. Entschuldigung, versteh mich richtig. Der Teufel kennt auch die Bibel und legt die Bibel aus. Es steht geschrieben. Er kommt mit dem Alten Testament, nicht mit dem Neuen Testament. Denn im Neuen Testament hat er keine Angriffsfläche. Aber im Alten Testament, da ist das Gesetz. Weißt du, und es interessiert den Herrn Jesus gar nicht, was da drin geschrieben steht. Er sagt, aber ich sage dir. Und dann sagt er, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Durch ein jedes Rema-Wort. Inspirierte Wort Gottes. Da, weißt du, wir sind erst Kinder Gottes, nicht wenn wir die Bibel lesen, sondern wenn uns der Heilige Geist leitet. Bibel lesen können Jehovas Zeugen. Die Richter müssen sowieso, oder Rechtsanwälte, die müssen die Bibel durchgelesen haben, bevor sie Recht studieren, Jura studieren dürfen. Aber wie viele Rechtsanwälte sind gläubig? Aber welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass es so und so und so ist. Deshalb mit der Bibelübersetzung hin und her. Ich kann jemanden mit der Bibel übersetzt, mit der Bibel in der Hand zum Selbstmord zwingen. Ganz einfach, habe ich schon so oft euch erzählt, wie man das macht. Judas ging hin und er hängte sich, steht in der Bibel, schwarz auf weiß, auch im Neuen Testament. Judas ging hin und er hängte sich. Und dann heißt es weiter in der nächsten Stelle, oder ein paar Schritte weiter, was du tust, das, oder geh hin und tue das Gleiche. Das heißt, weißt du, so machen Jehovas Zeugen da mit ihrem Wachturm. Er ging hin und er hängte sich und dann geh hin und tue das Gleiche. Und wenn du nicht schnell machst, habe ich gesagt, ich habe auch noch eine Bibelstelle, eine dritte Bibelstelle. Und die Die Sache Gottes besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Die dritte Bibelstelle ist, und was du tust, das tue bald. Und jetzt ganz schnell einen Strick suchen. So funktioniert Wort Gottes, so funktioniert die Bibel nicht. Und das ist, wie der Teufel dich fertig macht. Jehovas Zeugen kommen und sagen, guck mal, hier steht unterstrichen sogar. Ich will nichts gegen Jehovas Zeugen sagen, aber das ist für mich nur ein Beispiel. So macht man mit dem Wort Gottes nicht. Das ist Schindluder treiben mit dem Wort Gottes. Und der Teufel kommt, es steht geschrieben. Und was sagt Jesus? Und die Bibel, unser Glaube ist nicht auf Buchstaben aufgebaut. Weißt du, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Das steht in der Bibel. Und der Teufel kommt noch aus der Steinzeit. Es steht geschrieben. Weißt du, es steht geschrieben, aber der Buchstabe tötet. Auch der biblische Buchstabe tötet. Wie viele Leute sind versaut worden und zugrunde gerichtet worden, nur mit frommen Bibelsprüchen. Die sind bombardiert worden, totgeschlagen worden. Der Teufel glaubt auch. Und jetzt kommen wir auf einen Punkt, an die Traditionen. Es steht geschrieben, den Alten ist gesagt. Gott hat so einen Steintafeln Moses runtergeschickt. Das sind die Gesetze Gottes, von Gott gegeben. Jesus sagt immer wieder, den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch. Und du siehst, Jesus hat das Alte Testament aufgehoben. In aller Liebe, du magst schockiert sein, was ich dir sage. Jesus hat uns erlöst von dem Gesetzesfluch. Den Alten ist gesagt. Und deshalb, wenn du aufpasst, die ganzen Sekten oder religiösen Fanatiker, die bauen nur auf das Alte Testament auf. Wir glauben also das Neue Testament. Und nicht nur das, sondern an dem vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Richtig geteilt. Was die frommen Religiösen sagen, oder die Pharisäer lehren, oder was der hohe Priester sagt hier, weißt du, das ist für Jesus nicht maßgebend. Wir leben im Neuen Testament und wir leben von der Gnade und nicht mehr vom Gesetz. Das muss uns ganz klar sein. Und der Teufel versucht uns immer wieder gesetzlich zu machen, traditionell zu machen, wieder uns zurückzuholen. Und das Gesetz Gottes ist ganz was anderes. Weißt du, was das Gesetz Gottes ist? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer das hält, der kann tun, was er will. Der hat Narrenfreiheit. Gott lieben von ganzem Herzen. Lass dich von diesen frommen, scheinheiligen Bibelforschern nicht in die Enge treiben, wenn sie zu dir kommen. Es steht geschrieben. Weißt du, das betonen sie vielleicht womöglich noch. Sei schlagfertig. Und sag das, was der Herr wirklich sagt. Und stopf ihr Maul. Und widersteh dem fest im Glauben und sei überzeugt, das ist es so. Wenn du nicht von deiner Sache überzeugt bist, kannst du alles vergessen. Benutze das Schwert des Geistes, heißt es in der Bibel. Das ist unsere Waffenrüstung. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Fertig. Der Mensch lebt von jedem Rema-Wort. Und das kennt die fromme Welt gar nicht. Die kann damit nichts anfangen. Die kommen in die Schleudern. Auch der Teufel. Auch wenn er noch so fromm und so religiös und so heilig ist. Wegen dem Rema-Wort kann Satan mit seinen Sprüchen und so weiter nicht viel ausrichten bei Jesus. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Bei Jesus steht geschrieben. Und du musst wissen, was bei Jesus geschrieben steht. In der Bibel vom Heiligen Geist, was dort geschrieben steht. Es steht geschrieben. Jesus hat gar nicht groß die Leute beeindruckt. Das war dem vollkommen Schnuppe, was dort geschrieben steht. Du sollst Sabbat halten. Was hat Jesus gemacht? Er hat mehrmals, wenn ich so genau forsche und nachfrage, mindestens 7-mal in den Evangelien den Sabbat gebrochen. Am Sabbat geheilt. Am Sabbat Menschen gesegnet. Und die haben sich aufgeregt. Obwohl Sabbat von Gott gegeben war, obwohl von Gott im Alten Testament mehrere hundertmal bestätigt worden ist, obwohl die Juden in die babylonische Gefangenschaft gingen, weil sie den Sabbat nicht gehalten haben. Aber Jesus bricht den Sabbat. Weil er einfach Gott uns gebracht hat. Die Ruhe, dem Volke Gottes ist eine andere Ruhe vorhanden als dieser Sabbat. Und da kommen die ganzen Sabbatisten und Davidisten. Es steht geschrieben. Weißt du, Jesus wollte die Leute gar nicht beeindrucken. Niemand. Und er ließ sich auch nicht aus der Fassung bringen. Bleib ruhig, wenn die Leute kommen mit frommen Sachen und tust es nicht, weil es in der Bibel steht. Weißt, weil du sagst, nee, ich lasse mich nicht da imponieren und ich werde dir nichts beweisen. Der Buchstabe tötet. Der bricht dir sogar das Genick. Steig auf den Tempel, auf die Sinne des Tempels, auf den höchsten Punkt. Das habe ich euch vorhin gesagt. Jesus war nicht die ganze Zeit in der Wüste, der war auch am Tempelplatz. Und der Teufel sagt, spring runter, beweis den Leuten da unten, dass du der Sohn Gottes bist. Du musst niemand was beweisen. Und das ist so wichtig. Niemand was beweisen, dass du Kind Gottes bist. Bist du der Sohn Gottes? Und du siehst immer wieder hinterfragt die Sohnschaft, die Kindschaft Gottes bei Jesus. Bist du der Sohn Gottes? Jesus bleibt unter Gott. Egal, was die Leute denken und fühlen und wie sie ihn aufnehmen oder überhaupt nicht aufnehmen, ist ihm vollkommen Schnuppe. Er will nicht die ganzen Reiche dieser Welt. Der Teufel zeigt ihm die ganzen Reiche dieser Welt. Sag danke, behalt es. Die sind sowieso alle vergangen. Und jetzt bitte pass auf. Die taugen sowieso nicht deine ganzen Reiche. Babylonier, Ägypter, Griechen. Wo ist der Alexander der Große? Wo sind die Perser? Diese Reiche sind untergegangen. Ihre Sprachen werden wahrscheinlich schon gar nicht mehr gesprochen. Ihre Münzen gelten nicht mehr. Sie sind alle untergegangen. Und die neuen Reiche hat der Teufel noch gar nicht gekannt, dass noch Frankreich kommt und Russland und England und Deutschland, das Deutsche Reich. Aber das, was vergangen ist. Und der Teufel versucht uns immer wieder mit Vergangenheit zu imponieren. Denk daran, all diese Reiche will ich dir geben. Und dass es so ist, das sehen wir in der Geschichte von Jesus. Da kommen doch die frommen Jünger Jesu, die Juden, kommen und sagen, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Auch das Reich Israel ist untergegangen und wird auch nicht mehr auferstehen. Wann wirst du den Tempel wieder aufbauen? Und der Herr hat ganz klipp und klar gesagt, dass sowas gar nicht mehr geben wird. Von wegen der dritte Tempel noch. Und die Juden, weißt du, die wurden vom Teufel geritten. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? All diese Reiche will ich geben, einschließlich Israel. Jesus sagt, danke, behalte es ruhig für dich. Ich will damit nichts zu tun haben. Du siehst also die Vergangenheit. Jesus hat kein Interesse am Reich Israel, einem Tempel oder was auch immer sein mag. Gott selbst hat diese Dinge dahingegeben. Wenn Gott Interesse gehabt hätte, dann hätte er nicht den Nebukadnezar geschickt, von dem er sagt, Nebukadnezar ist mein Diener. Oder die Römer, die dann den Tempel zerstörten und den ganzen Tempelschatz mitgenommen haben und aus diesem Geld dann das Kolosseum in Rom gebaut haben, wo Christen nachher verfolgt worden sind. Das ist aus dem Kapital des Tempels gebaut worden. Der Teufel ist ein Angeber. Er blufft nur die Leute. All diese Reiche will ich dir geben. Der kann gar nichts geben, weil er nichts hat. Der ist pleite. Der hat den Himmel verlassen. Der hat dort nichts mehr zu suchen. Jesus sagt, ich sah den Teufel wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Der ist nicht mehr da. Und was willst du? Lass dich nicht so imponieren. Und dann bringt ihn an hohe Plätze der Anbetung. Ich will dir nur ein paar Wahrheiten sagen. Weißt du, nicht die Sünde bringt die Kinder Gottes zu Fall, sondern die falsche Anbetung. Fall nieder und bete mich an. Menschenverherrlichung, Reiche, Institutionen verherrlichen, Kulte verherrlichen. Ich bin so traurig über die Charismatiker. Ich habe zuerst mal gedacht, die haben gut angefangen, die lieben den Herrn. Aber viele von diesen charismatischen Führern sind katholisch geworden. Und ich kann einen Namen sagen, du wirst entsetzt sein. Die führend waren, die sogar hier in Berlin schon oft gepredigt haben. Und die sind vorausgegangen in der katholischen Kirche, weil die Bilder haben, Weihrauch haben, weil sie einen Papst haben, weil sie gegen die Abtreibung sind und vieles andere mehr. Oder wenn sie nur wüssten, woher der Papst seinen Titel bekommen, er ist der Pontifex Maximus, der oberste Priester, das kommt aus Babylon, verstehst? Und da fallen sie nieder und küssen seine Hände oder seinen Ring. Dabei klebt an den Händen der Päpste das Blut vieler Märtyrer, massenweise, die Hexen, die Inquisition. Und wenn ich das alles so dran denke, was da passiert ist, massenweise klebt das Blut der heiligen Menschen, gottesgefürchtigen Menschen, welche auch immer. Und Jesus hat uns da rausgeführt aus dem ganzen Zeug, aus dem Judaismus, aus dem Katholizismus, aus dem Protestantismus, hat uns rausgeführt in aller Liebe. Und wir sollen nicht, was der Hund ausgespuckt hat, wieder fressen. So steht in der Bibel, viele Menschen sind wie Hunde, nicht wie Schweine, sondern wie Hunde. Was der Hund auskotzt, das frisst er wieder. Jesus betet nur Gott an und er sagt, und du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Weiter nichts. Er lässt sich nicht aus der Fassung bringen, bet mich an. Ich bin der Fürst dieser Welt. Das ist er. Und er springt nicht vom Dach. Und er macht die Steine nicht zu Brot. Du siehst, er ist ein Dickkopf. Und wenn du die Zeit überleben willst, wenn du siegreich sein möchtest, du musst geistig ein Dickkopf sein und sagt, ich mache nur das, was mir mein Herz sagt. Und der Heilige Geist. Er weiß, dieser Herr Jesus Christus, wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und er muss niemand beweisen. Ich muss niemand beweisen, dass ich an Gott glaube. Niemand kann in meinen Kopf reinsehen. Vielleicht glaube ich ganz was anderes. Verstehst? Ich muss niemand was beweisen, was in meinem Herzen ist. Und wie mein Leben gestalte. Gott allein weiß es. Und Gott ist der Richter der Gedanken. Und kein Mensch. Und Jesus weiß, mein Vater liebt mich. Und ich weiß auch ganz genau, mein Gott liebt mich. Er ist für mich. Und ist Gott für uns. Wer und was kann uns gegen uns sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Eine hohe, tiefe, vergangene, gegenwärtige Kreatur oder Macht? Niemand. Jesus löste die Versuchung mit einem Satz auf. Und wir sollten auch alle diese Anfechtungen, die du hast, deine Bedrückung, deine Kummer und was auch immer ist, was sich runterdrückt, einfach mit einem Satz abhaken. Satan, hinter mir! Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Oder kannst mir. Verstehst? Er ist ganz entschieden. Satan, hinter mir. Auch zu diesem frommen Petrus. Petrus ist nicht ganz koscher. Weißt du, zuerst mal, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart. Und ein paar Minuten später sagt er, Satan, hinter mir. Wie verhält sich das? Weißt du, auch bei dem frommen Petrus. Ja, es war ein eingefleischter Jude. Da steckt noch so viel von diesem alten Wesen drin. Weißt du warum? Paulus, das steht sogar in der Bibel, nach 2000 Jahren, können wir immer noch nachlesen. Petrus war ein Heuchler, obwohl er ein Apostel Jesu Christi war. Das ist die Versuchung, da ist keiner gefeit. Satan begehrt euer. In Galater Kapitel 2, Vers 11, da heißt es von Paulus, er schimpft da über diesen Petrus. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, und denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Eine Versuchung, eine ganz schlimme Versuchung für die Christen damals, so jung und noch ja so frisch im Herrn waren. Er hat sich in Unrecht gesetzt und er heuchelte mit ihnen, vor allem mit den anderen Juden, dass selbst sogar dieser Barnabas, der sogar wiedergeboren war, sogar ein Missionar war und Ausgesandter war, dass er sogar auch anfing zu heucheln, auch sich auf die andere Seite setzte und sich nicht mit den Heidenchristen zusammen gegessen hat. Er weiß, die sind nicht ganz koscher. Weißt du, solche Heuchelei, sogar Barnabas wurde verführt und du siehst, du wirst sogar durch Apostel kannst du sogar verführt werden, die sich als Apostel ausgeben. Oder falsche Propheten ausgeben. Oder was weiß ich, was sie sich ausgeben. Deshalb, wach auf. Und Jesus sagt, wachet. Alles, was ich euch sage, wachet. Passt auf. Ob es eingefleischte Juden sind. Oder gesetzliche Pietisten. Oder Pharisäer, was auch immer ist. Solche eingefleischte Menschen, die bringen viele Christen zu Fall. Ich sage es aus eigener Erfahrung. Ich weiß es, was da läuft, was da gespielt wird. Und dann gibt es einen Apostelkonzil und nach harten Diskussionen pro und contra, dann haben sie sich geeinigt, den Christen keinen unnötigen Lasten aufzulegen. Nur drei Dinge, die sollen sich enthalten von dem und dem und dem. Drei Sachen sollen sich enthalten. Und dann, Paulus hat es gelesen, so, Dankeschön, das ist wunderbar. Diese Diktate, diese Dekrete, was sie da auf dem Apostelkonzil in Jerusalem beschlossen haben. Aber es wurde nie gehalten. Auch wenn die Apostel beschlossen haben. Deshalb, ich möchte dich jetzt fast den Teppich unter die Füße wegziehen. Weißt du, du musst nicht alle Dekrete, alle Dogmen und weiß ich sonst noch was halten. Du musst nur das halten, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Und nicht diese Dogmen. Du sollst dem enthalten, dem enthalten, dem enthalten, dem enthalten. Die ganzen Enthaltungsregeln. Der Teufel will, dass du nichts vom Leben hast. Du darfst keine Blutwurst mehr essen. Du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, verstehst du? Weißt, das hat schon seinen Grund gehabt. Aber die haben heiß diskutiert. Und dann haben sie gesagt, komm, lass doch das ganze Zeug. Schreib mal Briefe denen. Aber es wurde nirgendwo gepredigt, nirgendwo eingehalten und nirgendwo sich durchgesetzt, nur bei manchen gesetzlichen Menschen, die keine Ahnung haben, was das genau ist. Und es ist gut so. Wer dumm ist, der soll dumm bleiben. Der soll weiter das Spielchen spielen und lustig sein und weiter sich dem enthalten, dem enthalten, dem enthalten und dann Askese üben. Also, du sollst dich nicht gesetzlich werden. Das ist eine ganz große Versuchung. Am Anfang der Christenheit gewesen ist und am Ende der Christenheit kommt das wieder zurück. Diese Gesetzlichkeit. Und weißt man, der Teufel will dir ein Bein stellen durch diese Gesetzlichkeit, dich zu Fall bringen. Und er benutzt gerne Gläubige, die schon im Herrn sind, die schon lang an Jesus Christus glauben. Weißt du, die nicht mehr im Feuer sind, aber die noch wissen, wie das Feuer brennt. Also die besten Vertreter sind abgefallene Prediger. Die wissen, wie man redet, wie man mit Leuten argumentiert, wie man Leute überzeugt. Ja, und die wissen, die nicht mehr im Herrn, in der Liebe Gottes sind, die wissen, wie man das macht und benutzt solche Menschen. Als Gott eine Erweckung in Wales, in England schenkte, weißt du, durch den Bruder, durch den das kam, war wirklich Gnade, dass die Leute sogar auf dem Acker, auf dem Feld sich bekehrt haben, sich Pferde angehalten haben, sich niedergekniet haben und Buße gerufen. Das ging einige Jahre gut, diese Erweckung. Die Kneipen und so weiter, die wurden zu Gebetsräumen umgebaut und umfunktioniert. Die Erweckung war da, aber dann verflachte das alles. Und der gleiche Begründer von dieser Erweckung, der begann sich selbst zu geißeln, sich auszupeitschen, sein Fleisch zu süchtigen und verrückt gespielt. Und da rief er eine ganz neue Bewegung in England aus, diese Geißeler. Ganz nachgucken und googeln und so weiter, was das alles so sind, sich selbst geißelt, denkt, jetzt muss ich mich quälen und auspeitschen. Ich will nur sagen, weißt du, wenn das Feuer nicht mehr brennt, wenn du nicht mehr in der Liebe Gottes bist, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist, wir werden fleischlich. Da fangen wir uns zu geißeln, zu quälen, zu gasteien, andere zu richten und den anderen Schuldgefühle einzureden, sie zu verdammen. Was glaubst du, was für ein Segen wäre, wenn du dich auspeitschen lässt? Verstehst? Und dann kann man das als Segen dann deklarieren. Man kann alles deklarieren. Der Herr wurde auch ausgegeißelt und ausgepeitscht. In England, nein, nicht in England, in Amerika hat ein Pastor etwas ganz Verrücktes gemacht, ging durch die ganze Presse. Er hat nackt gepredigt und erwartet, dass die Geschwister auch nackt im Gottesdienst sind, denn wir sind von dem Herrn nackt und bloß. Verstehst? Was für ein Blödsinn. Und du siehst, Leute, die nicht die Bibel richtig verstehen, die buchstäblich die Bibel verstehen, die werden verrückt, geisteskrank. Man hat versucht, die Pastoren haben versucht, den Bruder zu zähmen, zu züchtigen, also zu reden, aber man konnte nicht einreden. Er trieb seine Sache und versuchte, Gemeinden sogar zu gründen, die Nackten. Verstehst du? Man kann aus allem Religion machen, die Nackten. Gut, dass sie noch nicht nach Deutschland gekommen sind. Aber da wären bestimmt ein paar Dumme, die da mitgelaufen wären. So, Galater Kapitel 5, Vers 18. Wenn du vom Geist geführt wirst, bist du nicht mehr unter dem Gesetz. So steht in meiner Bibel. Wenn du vom Heiligen Geist geführt bist, bist du nicht mehr in der Tradition. Goethe hat einmal gesagt, den Teufel merkt das Völklein nie. Selbst wenn er es sie am Kragen hätte. Das Völklein merkt nicht, die sind dumm. So wie damals. Und da sind einige hundert Leute in der Gemeinde bei dem Nackten gewesen. Die haben sich ergötzt, sich erfreut. FKK-Gemeinde wahrscheinlich. Kann man alles machen. Der Teufel versucht mit Neugier, Sensationen, Lüsternheit. Bei uns aus der Esoterik Lichtarbeit. Da wird so am Licht gearbeitet. Verstehst du das? Da wird es nie Licht. Aber die Arbeit am Licht, Lichtarbeit. Der Versuch mit Vergangenheitsforschung, und ich möchte hier ein paar Wahrheiten sagen, weißt, da kommt der Teufel und versucht, deine Schuldgefühle bis ins dritte und vierte Glied nachzuforschen. Wenn ich zum Heiland komme, sind mir alle meine Sünden vergeben. Auch aus dem tausendsten Glied. Verstehst du, Adam, von Adam her? Oder, was weiß ich, wo ich herkomme? Selbst mein Vater, wenn mein Vater der Teufel gewesen wäre, meine Sünden sind vergeben, ich mache mir keine Gedanken mehr. Dritte und vierte Glied. Und da wird alles durchgeforstet. Und weißt du, woher das kommt? Aus der Esoterik. Familienaufstellungen. Steht in der Bibel, dass Gott die Sünden heimsucht. Aber wenn du es genau nachsuchen gehst und genau nachfragst, bis ins zehnte Glied, nicht bis ins dritte und vierte Glied. Der Bastard darf erst in der zehnten Generation in den Tempel gehen. Steht in der Bibel. Aber bis ins dritte und vierte Glied. Lass noch mal. Jesus hat dir alle deine Sünden vergeben. Und meine Bibel sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Der ist wirklich frei. Der Christ steht in der Gefahr. Weißt du, überall, was er was findet, da darfst du nicht mitzumachen. So wie ich diese ganzen Blutsfanatiker geißle, ich geißle sie auch, weißt du, da gehen sie und bringen sie in den Sitz in der Straßenbahn und das Blut Jesu, da könnte ja ein Satanist gesessen sein oder Freimaurer oder ein Verschwörungstheoretiker und das Blut bringen, wir bringen alles unter das Blut. Nein, ich bin unter das Blut Jesu Christi. Der Herr hat mein Leben geheiligt, mein Leben gereinigt und ich weiß, ich bin erlöst und ich bleib erlöst und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Alles andere interessiert mich gar nicht. Der Christ ist in der Gefahr, mit der Gesellschaft mitzumachen. Eine andere Versuchungsform. Weißt du, alle machen mit. Warum soll ich das nicht mitmachen? Und Außenseiter sein? Weißt du, da denkst du, das ist gar nicht so harmlos. Guck mal, die sind auch nicht gestorben. Adam und Eva haben vom Baum des Lebens gegessen. Und der liebe Gott hat ganz streng gesagt, welchen Tages ihr essen werdet, des Tages werdet ihr sterben. Die sind noch bald 1000 Jahre alt geworden. In aller Liebe. Kannst du dir sagen auch warum? Aber, verstehst du, wir werden da mit reingezogen in diese negativen Sache. Weißt du, und diesem Sog der Verharmlosung, des Mitmachens, des Mitlaufens, wenn man in der Gesellschaft geht, der geht mit der Gesellschaft unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Weißt du, da hast du große Mühe, dich zu entziehen. Nein, mache ich nicht, gehe ich nicht, interessiere mich nicht. Gesundheit und Wohlbefinden steht heute an erster Stelle in der gesamten unserer westlichen Zivilisation, in unserer Werteskala, wie wichtig es ist, gesund zu sein, die gesunde Ernährung. Auch das ist eine große Versuchung für die Christen. Das gesunde Leben. Gläubigen werden versucht, von der ganzen Gesundheitswelle, alternative Medizin, Akupunktur und was weiß ich alles, sanfte, natürliche Medizin, da wird große Werbung gemacht. Viele Menschen haben ihr Vertrauen an die Schulmedizin verloren. Ist auch verständlich, warum, wenn, ich habe mir schon extra eine Brille gekauft, damit ich das Kleingedruckte lesen kann, einen Beipackzettel. Verstehst du? Du brauchst Vergrößerungsglas, um das zu lesen. Aber die Liste ist lang über die Nebenwirkungen, Wirkungen auf dem Beipackzettel. Ist lang. Verstehe ich. Du sagst, lieber Alternativmedizin. Und da kann man sich schon überlegen, ob ich die Pille schlucke oder nicht. Oder besser lasse. Weißt du, manchmal sind die Nebenwirkungen schlimmer als die Leiden selber, die du hast. Nur nebenbei. Und kürzlich stand in einer deutschen Zeitung ganz groß, in Deutschland sterben jährlich mehr Menschen durch Arzneimittel als durch Verkehrsunfälle, Krebs, Herzinfarkten oder irgendeine andere Erkrankung. Durch Medizin sterben mehr Leute als durch das. Und weit weniger als die Hälfte aller Deutschen sterben eines natürlichen Todes. Nur die Hälfte stirbt eines natürlichen Todes. Die anderen in den Krankenhäusern und so weiter. In den Krankenhäusern sterben jährlich über 58.000 Menschen an Medikamenten. Weil die Medikamente nicht harmonisieren. Die einen sind für und die anderen sind gegen. Verstehst du? Und die wiegen sich nicht auf. Und diese Schreckensmeldung benutzen die Heilpraktiker, Homöopathen und die ganze Front der Alternativmedizin benutzen und sagen, guck mal, so viele Leute krepieren, weil die Medizin nichts taugt, die Schulmedizin. Und sie versprechen dann den Menschen Heilungen, aber die versprechen auch nicht die Nebenwirkungen bei denen, die haben bloß keinen Beipackzettel. Ja, heute kommen sie mit Wellness, 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 Wellness. Wellness-Hotelle schießen wie Pilze aus dem Boden. Österreich, Schweiz und Deutschland. Wellness-Hotel. Und da werben sie mit ihren Wellness-Therapien. Und viele dieser Wellness-Therapien sind okkult. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung. Die denken, es ist ein Segen. Aber die ganzen Therapien kommen meistens aus dem asiatischen Raum. Vom Buddhismus, Hinduismus, Taoismus und so weiter. Weißt du, die chinesische Medizin, es mag recht sein, aber das kommt alles von dort drüben. Das ist gar nicht auf unserem Mist gewachsen. Oder dann indianische Medizin oder asiatische, sibirische Schamanismus. Und da werden Hände aufgelegt. Und das ist, was, wo ich ankreide, da wird man massiert. Und durch diese Massage, du entspannst dich. Und der Teufel kommt, wenn du dich entspannst. Wenn du dich entspannst. Ist sowas schon Schönes, sich zu entspannen, aber durch suggestive Befehle, da wird der Teufel dir eingeredet, in aller Liebe. Und dann wunderst dich, dass bei dir das nicht mehr stimmt und das nicht mehr stimmt und da das falsch ist. Der Klient entspannt sich dabei, aber gibt seinen eigenen Willen auf und überlässt sich buchstäblich den Händen des Geistes oder dem Geist des Therapeuten. Und dann kommen Leute, auch das gehört alles zu diesem ganzen Wellness-Movement mit Engeln. Da verkaufen sie Porzellanengelchen und die sollen ihr Glück bringen und Segen schicken. Und ich schicke dir einen Engel zu. Was für ein Blödsinn. Das ist den lieben Gott spielen. Ich kann dir keinen Engel schicken. Auch keinen Engel an deine Seite stellen, noch nicht vor deine Haustür. Ein wahres Kind Gottes braucht keine Engel. Jetzt hör mir gut zu. Ein wahres Kind Gottes braucht keine Engel. Er hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist steht über alle Engel. Nummer eins. Der brauchst du jetzt mal nicht. Engel sind nur dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen. Von wem ausgesandt? Vom Herrn. Lies mal Psalm 91. Und er wird seinen Engel befehlen. Und nicht irgendwie ein Therapeut. Oder ein Guru. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt für die Heiligen. Dass, wenn keine Hilfe da ist, dass der Engel sagt, Paulus, heute Nacht, sei stark, ihr werdet alle überleben. Weißt du, wenn kein Evangelist da ist, wenn du keine Hilfe hast, dann wird Gott dir einen Engel schicken, aber nicht zum Spielen. Jesus hat übrigens keinen Engel zu den Dienst genommen. Er sagt, ich könnte eine Legion oder gleich 10 Legionen von Engeln anfordern. Aber der Engel stärkte ihn in der Nacht, da ist niemand mehr da, die Jünger pennten. Und schliefen, könnte nicht mit mir eine Stunde beten. Und weil es da niemand da war, stärkte ein Engel ihn. Er ging konsequent seinen Weg. Er brauchte keinen Engel. Nur Schwache, hör mir gut zu. Geschwächte Menschen brauchen immer einen Engel. Immer jemand, der ihm die Hände auflegt, ihn durchschüttelt und in die Luft wirft und wieder abfängt. Wenn du richtig mit Gott lebst, brauchst du keine Seelsorge. Denn da ist der Heilige Geist, dieser Tröster, dieser Parakletos, mein Beistand. Und er wird mir schon helfen, auf meine Beine zu kommen. Wie heißt es in der Bibel, was sagt Jesus? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wer den Heiligen Geist hat, der besteht die Belastungen des Lebens, die Versuchungen des Lebens. Der erlebt die Führung Gottes. Wird nicht leicht erschöpft und brennt nicht aus. Also wir halten durch. Und wir müssen niemand was beweisen. Und das ist das Schöne dabei. Ich muss niemand was beweisen. Ich bin Kind Gottes. Und der Teufel wird uns provozieren. Beweis doch. Bring das auf den Tisch. Und dann kommen wir und wir wollen uns vergleichen und messen mit anderen Leuten. Und wir sind nicht wie sie. Und du bist anders als die anderen. Du bist ein Original. Und das hasst der Teufel. wenn du ein Original bist. Er will dich verschandeln und dein Leben vermiesen. Wir müssen niemandem was beweisen, weder den Geistern, noch den Dämonen, noch irgendwelchen Menschen, nicht einmal uns selbst. Ich muss mir selbst nicht einmal was beweisen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mehr brauche ich nicht. Wahre Kinder Gottes, sie leben nach ganz anderen Regeln, nach anderen Gesetzen. Sie sprechen eine ganz andere Sprache. Sie haben eine ganz andere Kultur. Sie gehen einen ganz anderen Weg. Sie gehen nicht mehr so nach Hause, wie der Herodes uns befohlen hat. Sie gehen auf einen anderen Weg nach Hause, diese Weisen von Morgenland. Sie meiden diesen Herodes und sie melden sich nicht ab. Herodes, wir haben Jesus gefunden. Geschwister, wir müssen immer vorsichtig sein, wem wir unser Zeugnis geben. Und ich habe eines festgestellt, auch da muss ich mich vom Herrn zeigen lassen, wem ich mein Zeugnis gebe. Denn viele sind Herodese, die schlachten uns nachher ab. Die machen einen Strick daraus. Wir dürfen nicht die Perlen vor die Säue werfen. Auch das ist eine Versuchung, dass wir der ganzen Welt erzählen, ich habe Jesus gefunden, er ist dort und dort. Der Teufel wartet nur darauf. Ich habe in Stuttgart, wir haben Straßenversammlung gehabt, da bekehrt sich einer, ein paar Tage ist er bei uns, tätowiert, ich habe noch nie einen Menschen tätowiert gesehen, vom Kopf bis an die Beine runter, tätowiert, ein Zuhälter aus Hamburg, der an uns vorbeikam, hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus übergeben. Und wir haben dann gesagt, gut, Sonntagabend haben wir keine Versammlung, aber wir treffen uns auf dem Monte Cappellino, das ist so ein Berg bei Stuttgart. Und da haben wir Gottesdienst gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das alles passiert ist. Dann, er wollte mitgehen, hat gesagt, weißt du, du bist erst frisch bekehrt. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte ist und so weiter. Und dann passiert Folgendes. Und dann wollte er noch, das war nämlich das Problem, er wollte noch an der Freiversammlung sein Zeugnis geben. Ich bin Kind Gottes geworden. Schaut hier, Leute, ich bin ein Zuhälter gewesen. Der Herr hat mich befreit und. Wir sind auf dem Monte Cappellino. Wir singen, beten. Plötzlich kommt da ein Pritschenwagen vorgefahren. Da springen Leute mit abgesägten Maschinengewehren oder Pistolen. Und die sagen, komm mit. Und der ohne Widerspruch ist auf den Wagen gesprungen. Die sind abgehauen. Den habe ich nie mehr gesehen. Ich will dir sagen, weißt du, du musst zuerst mal wachsen und reifen und stark werden, bevor du Zeugnis gibst. Ich habe Jesus gefunden. Angeberei ist eine Versuchung, ganz schnell noch. Übertreibung, Geltungssucht. Das sind viele dieser Versuchen für einen Christen. Das ist mein Thema ja. Wahre Gläubige ziehen fröhlich in der Straße weiter, singen wie der Kämmerer, ob der Philippus mitgeht oder nicht. Aber der Teufel hat versucht, alles dran zu setzen, dass du die Gnade verlierst. Und sagt, ich muss Zeugnis geben. Wir haben einen lieben jungen Mann gehabt, der ist drogenfrei bei uns geworden, von Rausch gefrei. Und unten war die Conny Bar, noch eine Straße da in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und er sagte, dort, das war mein Platz. Ich möchte, Bruder, mal tut es runtergehen und noch Zeugnis den Leuten geben und die Leute einladen, hier hochzukommen. Er hat gesagt, horch mal. Du bist nicht gewachsen, du musst noch stark werden. Und der ging runter und dann trifft er einen seiner alten Freunde und sagt, du habe ich schon lange nicht mehr gesehen, hier kannst du einen Schuss mit dir machen, nehmen. Und von dem Moment war er angeknackt und habe ihn eine Weile nicht gesehen, dann bin ich dort vorbeigegangen, da saß er wieder da und gammelte und hing. Verstehst du, sollst nicht mehr zurückgehen, wo du herkommst. Das ist ganz wichtig. Wenn du aus der katholischen Kirche raus bist, bleib weg, mach einen großen Bogen um die Kirche. Wenn du aus der Diskothek rauskommst, mach einen großen Bogen um die Diskothek. Wenn du in der Kneipe, dass dort dein Problem war, dann geh um die Kneipe mit großem Bogen rum. Du sollst nicht mehr dort zurückgehen zu den Herodes. Das sind die Versuchungen. Der Teufel wird dran alles setzen, dass du deine Freude am Herrn verlierst. Du kriegst einen Schuss. Ja. Hallo, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Als ich Christ wurde und den Leuten gesagt habe, der Herr hat mich vom Alkohol und vom Bier trinken, Bayern trinken ja alle Bier, vom Bier trinken befreit, dann haben gleich meine Kumpels, der war noch nie so spendabel, haben sie gleich gesagt, das muss man gleich feiern. Und gleich da holt einer schon die Kiste, verstehst du, sagt er, danke, aber ich nicht. Ihr könnt trinken und euch freuen, dass ich nicht mehr trinke. Ihr könnt eine Flasche trinken. Ja. Aber der Teufel versucht, weißt du, das ist ja plötzlich großzügig, spendabel. Er setzt dir zu, Und er fängt an mit gesetzlichen Dingen, mit Leistungen, das betone ich immer wieder, mit guten Werken, mit Anstand und Moral, mit Menschengefälligkeit. Das sind die Versuchungen der Christen. Menschengefälligkeit. Du sollst Gott gefallen und nicht den Menschen. Und Gottesknecht sein und nicht Menschenknecht sein, indem du was tust und ihnen etwas beweist und ihnen was erzählst, dabei schadest du dir selbst und verstümmelst dich selbst nur und bringst dich selbst in Lebensgefahr, wie diese Weisen. Was glaubst du, wenn die Weisen nach Jerusalem zurückgegangen wären zum Herodes? Die wären alle geköpft worden, denn der kannte keine Gnade. Weißt du, wir müssen lernen, konsequent zu sein. Nein, nein und ja, ja. Das ist, was Gott uns lehrt. Und geh deinen Weg, deine Bestimmung, deine Berufung, sonst gehst du an deinem Leben vorbei und verpasst das Wirkliche, die Realität und kommst, so wie dieser Petrus, der kam in die Heuchelei. Weißt du, da sitzt er plötzlich auf zwei Stühlen, da nicht richtig und da nicht richtig. Versuchung der Gläubigen ist immer das Gleiche, die gleiche Methode, der gleiche Trick, Serei, Stolz, Angeberei, Übertreibung, Selbstüberschätzung und Einbildung. Und zuerst kommt der Teufel mit fleischlichen, sinnlichen Dingen und versucht dich da zu rütteln an deine Bedürfnisse. Ja, das brauchen wir, das müssen wir ja haben. Das machen die anderen ja auch. Dann geht es um dein Überleben. Er macht dir Angst, das schaffst du sowieso nicht. Es geht alles sowieso den Berg ab, runter. Du wirst nicht schaffen und dann schüchtert und ängstigt dich ein. Und dann kommt es, was ich befürchtet habe. Der Hiob hat das halt erlebt. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Der Teufel versucht dir Unglauben einzuimpfen. Er greift dich sozial an. Und jeder will von uns geschätzt, gelobt und geliebt werden. Jeder will anerkannt werden, geehrt und will Applaus haben. Ist gut gemacht, prima. Jeder will aufgewertet werden. Das ist normal. Aber also, und das ist unsere Versuchung. Wir sollen sicher sein und gewiss sein, ich bin bei Gott bekannt. Gott weiß, was ich bin, was ich tue, was ich nicht tue. Ich bin von Gott geliebt, mit Haaren und ohne Haare. Mit Erfolg und ohne Erfolg. Weil das zählt alles gar nicht mehr in der Ewigkeit. Weißt du, dann kann ich das überleben. Aber wenn du es brauchst, du brauchst Applaus von anderen Leuten, dass dir jemand auf die Schulter klopft, dass dir einen Titel dir gibt, einen Orden dir verpasst. Der Teufel versucht immer wieder unsere Beziehung zu Gott zu zerstören. Und dabei zündet er so viele Rauchkerzen an, dass du dir was einbildest. Du scheißt schon geistlich. Weißt du, das ist so blöd. So viele Christen kommen, ich bin weiter wie der und der. Weißt du, wir sind alles Kinder Gottes, Babys in Christus. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir glauben, wir hoffen es, aber wir haben es noch nicht ergriffen. Wir sind ergriffen. Wir haben noch nicht alles erreicht. Bei Paulus ließ Gott zu, dass der Satan ihn mit Fäusten schlägt. 2. Korinther Kapitel 12, Vers, 2. Korinther 12, Vers 7. Weißt, und warum erlaubt Gott, dass Satan ihn mit Fäusten schlägt? Dass er sich seiner hohen Offenbarungen nicht überhebe. Du weißt gar nicht, warum der eine oder andere so viele Probleme hat und so viele Kämpfe hat und so unten durch muss. Hier, was lebe ich? Gott selbst hat dafür gesorgt, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt, was es auch immer war. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich dich überhebe. Damit mir das in den Kopf steigt. Das ist der Grund, warum viele Christen manchmal schwere Wege gehen müssen. Der weiß zu viel. Und die sind dem Teufel gefährlich. Der weiß zu viel. Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Satan begehrt euch. Das ist gefährlich, wenn du zu viel weißt und zu viel erzählst. Was du alles weißt. Wir sind Verräter. Es gibt so viele Bereiche der Versuchung und Satan versucht uns in unserem Leben einfach von der Liebe Gottes abzulenken durch Versagen, Sünde, Rebellion. Und das ist der Grund, warum wir dann die Stimme Gottes nicht hören und nicht hören wollen. Denn wir wissen ganz genau, was der Vater im Himmel will. und führe uns durch die Versuchung. Ich versuche krampfhaft, wenn ich das Vaterunser für mich bete, krampfhaft umzuformulieren, nicht führe uns, sondern führe uns durch die Versuchung und nicht führe uns in die Versuchung, sondern führe uns durch die Versuchung. Und ich habe eines festgestellt, ich brauche die Hilfe Gottes, damit ich die Versuchungen alle miteinander überlebe und überstehe. Die ganzen listigen Anläufe Satans. Und ich kann nur eins, mich unter Gott demütigen und sagen, Gott, ich weiß, ich kann von mir aus nichts. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Nur meine Beziehung zu Gott bestimmt mein Siegesleben, mein Überleben. In Sirach, das ist bei den Apokryphen, Kapitel 2, Vers 4 heißt es, alles, was dir widerfährt, das nimm auf dich. Finde ich toll. Alles, was dir widerfährt, nimm auf dich und sei geduldig bei jeder neuen Demütigung. Bei jeder Versuchung, bei jeder Anfechtung. Das sind Demütigungen. Verstehst du, warum gerade ich? Du kannst ja anderen ansuchen. Lieber Florian, geh weiter und zünde deren die Häuser an und nicht meine. Verstehst du? Alles, was dir widerfährt, das nimm auf dich. Fang an, das so zu Herzen zu nehmen. Sirach Kapitel 2, Vers 4. Und sei geduldig bei jeder neuen Demütigung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Weg führst und dass du uns durch die Versuchungen sicher und heilsam heil hindurchbringst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch mir in den letzten 50, 60 Jahren, wo ich dir diene, dass du mich durch so viele Krisen hindurchgebracht hast. Der gnädige Gott ist beigestanden und ich habe die Treue Gottes erlebt. Ich war so oft untreu, Herr, aber du warst treu. Und ich danke dir und ich möchte dich einfach preisen und geduldig sein bei jeder neuen Demütigung, bei jeder neuen Versuchung und Anfechtung. Du bringst die Deinen durch und du wirst niemand verlieren, wenn ich deine Geschichte, Jesus, höre und du hast sie geliebt bis zum Schluss. Danke, Herr, dass du auch uns bis zum Schluss liebst. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, und nochmals danke. Amen. Amen. Preis Gott.